Wir beschäftigen uns ja mit messianischer Prophetie im Alten Testament. Wir haben begonnen mit den messianischen Psalmen. Zunächst Psalm 2. Und letztes Mal haben wir angefangen mit Psalm 8. Wir lesen den ganzen Psalm nochmals durch. Psalm 8, Vers 1. Wer liest, bitte?
Den Chorleiter nach der Gittit, ein Psalm von David. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deiner Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.
Ja, danke. Wir haben letztes Mal gleich so mit dem Zentrum begonnen. Und zwar, das wäre Vers 5. Wo wird da der Messias erwähnt, ausdrücklich?
Des Menschen Sohn.
Ja, genau. Ben Adam steht hier, wie wir letztes Mal gesehen haben, im Gegensatz zu dem Menschen an sich. Was ist das Wort hier für Mensch?
Enosh.
Und es gibt ja verschiedene Wörter für Mensch auf Hebräisch. Adam heißt Mensch. Enosh auch. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken? Wir haben auf Deutsch ja nur ein Wort für Mensch.
Ich glaube, Enosh ist der gefallene Mensch.
Jawohl. Sündig. Denn die Wurzel Anash heißt sterblich, böse sein, schwach sein. Und so ist Enosh, also der Mensch, mit dem Nebenbegriff des Sterblichen und Bösen. Hingegen Adam, das ist die Bezeichnung für den Menschen schon im Schöpfungsbericht. Also es bezeichnet den Menschen so, wie aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Es ist abgeleitet von der Wurzel Adam. Das bedeutet rot sein. Wo ist da wohl der Zusammenhang dieser Wurzel?
Rot.
Ja, denn Adama, das ist die rote Ackererde. Und Gott hat den Menschen aus dem Erdboden gemacht. Und darum, wir bestehen ja aus genau den Atomen, die es in der Erde gibt. Und also Adama, das ist die Terra Rossa. Wann ist die Erde rot? Eisenhaltigkeit, ja. Das Eisen. Also von daher, Adam ist abgeleitet eben von Erdboden und könnte darum gut Deutsch mit Erdling übersetzt werden. Aber eben, es bezeichnet den Menschen, so wie aus der Hand Gottes gekommen ist. Er war noch nicht ein Enosh. Der Enosh wurde eher erst durch den Sündenfall. Also hier haben wir gerade diesen Gegensatz, was ist der Mensch? Also wie klein ist der Mensch, wenn man sich mit dem Weltall beschäftigt? Wenn ich anschaue, deinen Himmel, dein Fingerwerk. Beim Betrachten des gestirnten Himmels, da wird man sich bewusst, wie klein und begrenzt wir sind. Und eben die Frage, was ist der Enosh, dass du es an gedenkst? Was ist schon der gefallene Mensch, dass Gott überhaupt an ihn denkt, angesichts der Größe der Schöpfung? Aber dann heißt es, und was ist der Ben Adam, dass du auf ihn Acht hast. Das ist nun eben der Messias, der sich selber so gering gemacht hat, so tief hinabgeneigt hat. Das will der Psalmist damit ausdrücken, wie der Messias sich so erniedrigt hat, obwohl er ja der ewige Sohn Gottes ist. Und das ist das Erstaunliche. Wie groß ist das Weltall? Also ich meine das, was man bisher sichtbar machen konnte.
Unendlich.
Ja, also das, was man gesehen hat, meine ich. Man hat ja nicht die Unendlichkeit gesehen.
Ja, also Hubble hat fotografiert von 7.500 Lichtjahre. Oder waren es sogar 7.500 Lichtjahre. Jedenfalls eine schon für unser Verständnis kaum noch nachvollziehbare Entfernung.
7.000 Lichtjahre, das wäre noch sehr nahe. Ja, eben viel mehr. Und zwar 13 Milliarden Lichtjahre. Das ist ja keine Zeitangabe, sondern ein Lichtjahr bedeutet die Distanz, die theoretisches Licht, das eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde hat. Siebenmal um die Erde in einer Sekunde. Also ein Lichtjahr ist die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegen könnte. Und davon 13 Milliarden. Also das heißt, Radius von der Erde aus, in alle Richtungen, das heißt, der Durchmesser des bisher fotografierten Weltalls 26 Milliarden Lichtjahre. Und der Sohn Gottes ist nicht vom Rand des sichtbaren Weltalls gekommen, sondern ist aus dem Jenseits gekommen. Und er ist nicht irgendwo hingegangen, sondern ist genau in unsere Welt gekommen. Und das ist einzigartig. Golgatha hat es nur einmal gegeben und wird es nur einmal geben. Also der Sohn Gottes ist Mensch geworden auf diesem kleinen, scheinbar unbedeutenden Planeten und hat sich so tief herabgeneigt. Er ist ein Mensch geworden, in Bethlehem geboren. Und darum sagt der Psalmist, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast. Hat sich so tief erniedrigt. Der Ewige, der von sich sagt in Jeremia 23, schlage mal auf. Jeremia 23, 23 und 24.
Bin ich nun ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand im Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr?
Jawohl. Also Gott ist allgegenwärtig im ganzen Universum. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde? Also in diesem ganzen bisher beobachteten Universum, aber es ist ja nicht das Ende, was man gesehen hat. Ich mag mich noch erinnern, als Jugendlicher, da hat man gesprochen von einem Universum mit 5 Milliarden Lichtjahre. Und heute spricht man von 13 Milliarden. Man hat immer mehr gesehen, also es ist nur theoretisch das Ende. Aber es ist doch so, die entferntesten Galaxien, die man jetzt durch Hubble speziell sichtbar machen konnte, die geben noch so ein schwaches Licht. Man kann sich eine Vorstellung machen durch den Vergleich, der ist keine Reklame für Zigarette, aber dass eine Zigarette auf dem Mond, eine glühende Zigarette auf dem Mond, entspricht der Lichtstärke der schwächsten Galaxien, die man noch sehen konnte. Also stellt man sich vor, wie viele Photonen kommen dann noch auf die Erde, wenn jemand auf dem Mond eine Zigarette ziehen würde. Und das konnte noch sichtbar gemacht werden. Aber man realisiert, hier ist man effektiv in den absoluten Grenzbereich des Machbaren gestoßen. Ja, aber das Weltall ist noch größer. Und Gott sagt, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde. Der allgegenwärtige Gott, er wurde Mensch, und als Mensch ist der Herr Jesus nicht allgegenwärtig. Als Mensch war er wirklich nur an einem Ort. Und darum eben diese Frage, was ist der Menschensohn, dass du auf ihn achtest. Im Neuen Testament finden wir dann diesen Ausdruck der Sohn des Menschen immer wieder als ein Titel des Messias. Können wir mal kurz aufschlagen. Sehr oft in den Evangelien. Zum Beispiel Lukas 19, Vers 10, das ist die Geschichte mit Zachäus. Der Herr ist zu diesem schuldbeladenen Zöllner nach Hause gegangen und liest jemand:
Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Jawohl. Also der Herr verwendet diesen Titel Ben Adam als Selbstbezeichnung. Und an vielen Stellen der Sohn des Menschen. Und sehen wir, also Mensch ist hier Einzahl, Sohn des Menschen. Ich habe schon letztes Mal noch hingewiesen auf Epheser 3, wo wir den Ausdruck finden, Söhne der Menschen, als Bezeichnung für die Menschen schlechthin. Schlagen wir mal auf, Epheser 3, Vers 5. Wer liest?
Dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist.
Ja, der Zusammenhang ist hier, es geht um das Geheimnis des Christus, das im Alten Testament geheim gehalten wurde. Gott hat das niemandem geoffenbart. Es war verborgen in Gott. Aber mit Pfingsten, mit dem Kommen des Heiligen Geistes, hat Gott das den Aposteln geoffenbart. Also in den früheren Generationen vor Pfingsten hat Gott den Menschen dieses Geheimnis nicht gesagt. Und das wird hier so ausgedrückt, es wurde den Söhnen der Menschen nicht kundgetan. Nun, wir alle sind Söhne oder Töchter der Menschen, weil wir stammen je von zwei Menschen ab. Von einem Vater und einer Mutter. Aber der Messias wird genannt der Sohn des Menschen, weil er nur von einem Menschen abstammen sollte. Von Maria. Also der messianische Titel Menschensohn, wie man sie auch im Deutschen ausdrücken kann durch Zusammenzug, aber genauer Sohn des Menschen, betont die Jungfrauengeburt. Die übernatürliche Geburt des Erlösers.
Ja? Ich finde so gut auch in Vers 4, wenn er gesagt wird, nicht deiner Muskeln oder sonst etwas, sondern deiner Fingerwerk. Also
ja.
Das also für ihn eine Fingerarbeit gewesen.
Ja, und wenn man denkt, was das Weltall effektiv genau. Ist, ja.
Nicht?
Ja, und
eine dichterische Untertreibung, die im Grunde genommen etwas sehr stark verdeutlicht.
Ja, um zu zeigen, dass Gottes Macht ist so gewaltig, ja. Und wenn man denkt, wie viele Sterne gibt es? Oder das lassen wir für nächstes Mal. Lassen wir die Frage für nächstes Mal, ja. Aber sie sind effektiv unzählbar. Und eben, aber das ist einfach das Werk seiner Finger. Aber wenn es um die Erlösung geht, dann mussten die Hände des Herrn Jesus durchbohrt werden. Er musste in den Tod gehen, er musste Mensch werden, in den Tod gehen. Das war alles nicht nötig für die Schöpfung. Die Schöpfung ist entstanden, indem Gott eben gesprochen hat. Das ist sein Fingerwerk, aber die Erlösung, die brauchte die Menschwerdung Gottes und brauchte den Tod des Messias. Also das zeigt den Gegensatz zwischen der Schöpfermacht einerseits, aber was die Erlösung anbetrifft, das ist eine noch viel höhere Dimension. ist. Ja, und darauf kommen wir gleich in Vers 5. Wer liest nochmals Vers 5? Oder Vers, einfach der nächste Vers, das kann auch 6 sein, je nach Zählung. Psalm 8, ja. Wer liest nochmals den nächsten Vers?
Herr, du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn.
Jawohl. Dieser Vers wird im Neuen Testament zitiert, im Hebräerbrief. Und das wollen wir kurz aufschlagen, weil wir da die Auslegung des Heiligen Geistes haben. Das ist ja das Idealste, was wir haben können. Eine Auslegung des Alten Testaments durch den Geist Gottes selbst. Und das geschieht sehr oft, wenn wir bedenken, dass im Neuen Testament etwa 300 Verse aus dem Alten zitiert werden. Und es gibt dazu noch viel mehr Anspielungen auf bestimmte Stellen im Alten Testament. So sind es dann deutlich mehr. Aber schon 300 direkte Zitate zeigen, wie Altes und Neues Testament ganz direkt miteinander verwoben, verknüpft sind. Und im Neuen Testament finden wir die Auslegung des Heiligen Geistes. Und das hilft uns eben auch zu lernen, wie muss man das Alte Testament auslegen. Also auf diese Weise werden wir angewiesen, wie man mit dem Alten Testament umgehen muss. Also in diesem Sinn wollen wir das auch aufschlagen. Hebräer 2. Verse 5 bis 9. Liest jemand?
Denn nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ist er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte.
Denn es geziemt. Ja, das reicht bis hierhin, ja. Also, zuerst kommt das Zitat. In den Versen 6 bis 7 wird der Bibeltext zitiert aus den Versen 5 bis, Psalm 8, Vers 5 bis 7. Und dann kommt die Auslegung. Da wird erklärt, weshalb ist der Herr Jesus unter die Engel erniedrigt worden? Nämlich?
Durch sein Menschsein.
Steht das hier so?
Nee, aber das denkt man sich.
Ja, aber jetzt, was sagt der Bibeltext selbst? Jetzt hier an dieser Stelle.
Damit er für jeden den Tod schmeckt.
Wegen des Todesleidens.
Ja, wegen des Todesleidens. Das ist der Punkt. Das hängt natürlich schon mit der Menschwerdung zusammen. Engel können nicht sterben. Und der Jesus ist ein Mensch geworden und ist als Mensch in den Tod gegangen. Und damit hat er für eine kurze Zeit eine Stellung eingenommen unter den Engeln, denn die sterben nicht. Und das hilft uns übrigens auch zu richtig zu verstehen, wenn es heißt im Psalm 8, aber lassen wir Hebräer noch offen, wenn es heißt im Psalm 8, Vers 6, denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, oder man kann auch übersetzen, denn eine kleine Zeit hast du ihn unter die Engel erniedrigt. Was ist jetzt richtig? Das Hebräische lässt sich im Prinzip auf beide Arten übersetzen, aber aus Hebräer 2 wird klar, weil sich das bezieht auf das Todesleiden. Der Jesus war im Tod während 3 Tagen. So ist der Sinn für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Also es geht nicht um den Grad ganz knapp unter die Engel erniedrigt, sondern für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, nämlich da, als er in den Tod gegangen ist.
Ja? Ich habe eine Luther-Übersetzung und da heißt es, Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
Ja, da sind jetzt zwei Übersetzungsfehler drin. Aber beide sind verständlich, denn das Wort heißt eben wenig oder kurze Zeit.
Ja.
Jetzt haben wir gesehen, also man sollte übersetzen, der richtige Sinn ist offensichtlich für kurze Zeit.
Ja,
und das zweite ist unter Gott erniedrigt.
Ja.
Das wurde schon letztes Mal wurde es gefragt, ja, wie ist das eigentlich mit diesem Ausdruck? Im Hebräischen steht hier was? Mag sich jemand erinnern?
Elohim.
Was bedeutet Elohim? Nein, nicht Herr.
Bedeutender
Engel. Es ist das Wort für, man kann übersetzen, Gott. Also der Schöpfungsbericht beginnt, Bereshit bara Elohim. Im Anfang schuf Gott. Aber dieser gleiche Ausdruck wird auch verwendet für Engel. Und an diversen Stellen werden sie genannt Söhne Elohims. Benei Elohim, das ist auch ein Ausdruck für Engel. Und auch Richter in Israel werden Elohim genannt. Also Elohim drückt jemand aus, der eine übergeordnete Position hat. Ich kann das ganz kurz zeigen mit den Richtern. Psalm 82. Ja, oder weil, da könnte immer noch ein Zweifel sein. Ich gebe noch eine bessere Stelle an, die ganz eindeutig ist. Und zwar 2. Mose. Vers 6. Da geht es um das Gesetz über den hebräischen Sklaven. Und wenn der ausgedient hat, soll er vor die Richter kommen. Liest jemand 2. Mose 21, Vers 5 und 6.
Was aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen. So soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriemen durchbohren, dann soll er ihm für ewig dienen.
Jawohl. Und da steht jetzt eben Elohim. So soll ihn sein Herr vor die Elohim bringen und in der Tür oder an den Pfosten stellen. Haben alle übersetzt mit Gott in den verschiedenen Übersetzungen? Hat niemand Richter? Richter, ja, also die alte Elberfelder hat auch hier übersetzt, mit Richter, so soll ihn sein Herr vor die Richter bringen und ihn an die Tür oder die Pfosten stellen. Dann 22,8 ist das nochmals so. Da geht es um ein Gesetz im Zusammenhang mit Diebstahl.
Wenn der Dieb nicht gefunden wird, so soll der Besitzer des Hauses vor die Richter treten, ob er nicht seine Hand nach der Habe seines Nächsten ausgestreckt hat.
Ja, noch weiter. Vers 9.
Bei jedem Falle von Veruntreuung betreffs eines Ochsen, eines Esels, eines Stückes Kleinvieh, eines Kleides, betreffs alles Verlorene, wovon man sagt, das ist es, soll bei der Sache vor die Richter kommen. Wenn die Richter schuldig sprechen, der soll seinem Nächsten das Doppelte erstatten.
Ja. Steht da immer noch Gott? Also Gott auch zum Teil? Aha. Ja gut, aber hier wird ja klar, dass jetzt da ein Richter gemeint ist, vor den man treten muss. Und 22, 8 und 9. Ja. Schluss von Vers 9 soll bei der Sache vor die Richter kommen. Wen die Richter schuldig sprechen, der soll seinem Nächsten das Doppelte erstatten.
Ja, das ist ein eindeutiger Übersetzungsfehler.
Ja, also das sind die Richter, die Elohim genannt werden. Und um das noch zu bestätigen, ich habe erwähnt Psalm 82, dort werden die Richter von Gott angesprochen, ihr seid Götter. Elohim. Und der Herr Jesus in Johannes 10 nimmt diese Stelle auf und sagt, ja, wenn schon die Menschen, an die das Wort Gottes gerichtet wurden, Götter genannt werden, wie könnt ihr euch aufregen, wenn ich mich Sohn Gottes nenne? Ja, also da macht er klar diesen Bezug, dass Elohim ganz klar eine Bezeichnung ist für die Richter, die eben in ihrer Stellung über die anderen Menschen gesetzt sind. Und so ist also dieser Ausdruck eben auch ein Begriff nicht nur für Gott, sondern auch für Engel. Aber welcher Ausdruck wird nie für Menschen verwendet? Nur für Gott.
Yahweh,
genau. Das heißt auf Deutsch?
Ich bin der, ich bin.
Ja, der ewig Seiende, der Unwandelbare. Genau. Also das ist dann ein Begriff, der nie irgendwie zweideutig sein kann. Und, aber Elohim kann eben auch Engel bezeichnen oder sogar Menschen in einer höheren Position, Richterposition. Ja, und darum ist also das korrekt übersetzt in Psalm 8, du hast ihn für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Und das, man kann auch argumentieren, im Neuen Testament ist ja dieses Zitat tatsächlich so wiedergegeben, Hebräer 2, Vers 7, denn ein wenig hast du ihn unter die Angeloi. Und Angelos, das ist nun das typische, eindeutige Wort für Engel. Also der Heilige Geist selber im Neuen Testament bestätigt, Elohim in Psalm 8 muss man mit Angelos, mit Engel übersetzen. Ja, und dann wird eben auch, wir gehen zurück zu Hebräer 2. Die Auslegung hier macht also klar, was gemeint ist mit diesem Erniedrigen. Wegen dem Tod, kurze Zeit in dem Tod. Aber hier wird auch gezeigt, weil der Herr Jesus in den Tod gegangen ist, darum ist ihm diese Ehre und Herrschaft zuteil geworden. Ich lese nochmals Vers 8. Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also als Belohnung für seine tiefste Erniedrigung hat Gott Jesus Christus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und ihm die Herrschaft übergeben. Und so können wir sagen, im Psalm 8 haben wir sowohl den Herrschenden als auch den leidenden Messias vor uns. Ich habe das in anderen Zusammenhängen auch schon gesagt an einer Bibelklasse, im Judentum hat man ja festgestellt, es gibt Stellen, die sprechen von einem Messias, der regiert. Und andere, die sprechen von einem Messias, der leidet. Und das hat dazu geführt, dass man unter den alten Rabbinern zur Überzeugung kam oder auf den Gedanken kam, es gibt zwei verschiedene Messias. Ein Leidender und ein Herrschender. Den Leidenden hat man genannt Messias Mashiach ben Josef. Und der Herrschende, ja, ich höre es, Mashiach ben David, Messias, Sohn des David. Ja, aber jetzt wird klar im Psalm 8, dieser Erniedrigte, der in den Tod gehen soll, ihn hat Gott mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Und das ist die Folge seines Leidens. Weil er der leidende Messias wurde, soll er der Herrschende werden. Lies das nochmals jemand im Psalm 8, dass wir wirklich diesen Zusammenhang klar vor Augen haben. Verse 6 und 7.
Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt.
Jawohl. Also das ist sein Auftrag, jetzt alles soll er beherrschen, das ist die Folge wegen seines Leidens. Und so ist der Herr Jesus eben beides. Er ist der Mashiach ben Josef, denn sein juristischer Vater hieß Josef. Und so finden wir ja diese Jünger in Johannes 1, die sagen, wir haben den Messias gefunden, den Sohn Josefs. Ja, er ist der Mashiach ben Yosef. In diesem Sinn, ich kann die Stelle schnell angeben, Johannes 1, Vers 45. Liest jemand? Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm.
Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth.
Also, Ben Josef, Sohn Josefs. Ja, und der Jesus ist gleichzeitig Maschiach ben David, denn er ist über Maria, deren Stammbaum zurückgeht bis auf König David, ist er tatsächlich ein biologischer Nachkomme von David. Und ich betone biologischer Nachkomme, denn wurde mir an der letzten Bibelklasse wurde die Frage gestellt, aber privat noch, ja, kann man sagen, dass die Fruchtzelle von Maria das Ei effektiv eine Rolle gespielt hat in der Menschwerdung Jesu, oder war es einfach so, dass in ihrem Mutterleib entstand dieses Kind durch Gottes übernatürliches Wirken? Ja, aber das spielte absolut eine Rolle, denn der Herr Jesus kommt ausdrücklich aus dem Samen Davids. So wird das gesagt in 2. Timotheus. Vers 8. Wer liest?
Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium.
Jawohl, das reicht. Aus dem Samen Davids. Also, das zeigt ganz klar, er ist wirklich biologisch als Mensch ein Nachkomme, aber eben nicht wie wir von zwei Menschen, ja, denn wir haben das Erbgut von zwei Menschen bekommen, aber er ist der Sohn des Menschen. Und übrigens, um das noch vielleicht noch zu unterstreichen, Psalm 132, da haben wir Gottes Versprechen an David, dass von ihm der Messias abstammen soll. Und das wird dort sehr interessant ausgedrückt. Psalm 132, Vers 11.
Um Davids deines Knechtes willen, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten.
Ja, dann ist es der nächste Vers.
Der Herr hat den David geschworen in Wahrheit. Er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen.
Ja, von der Frucht deines Leibes. Also das zeigt ganz klar, der Herr Jesus ist ein wirklicher Mensch geworden. Aber dann kommt die Frage auf, ja, aber die Sünde. Das böse Wesen wurde ja von Adam seit seinem Fall von Generation zu Generation weitervererbt. Und das haben wir ja von dort geerbt. So lehrt das Römer 5, Vers 12 und folgende, dass die Sünde, das ist die sündige Natur, so eben zu allen Generationen durchgedrungen ist. Aber der Herr Jesus wurde vollkommen, ein vollkommener Mensch. Das heißt, Sünde ist nicht in ihm. Das wird ausdrücklich gesagt in 1. Johannes 3, Vers 5, am Schluss, und Sünde ist nicht in ihm. Also, bei ihm gab es keine solche Übertragung. Und nun ist die Frage, ja, wie wird das denn wie wird das biologisch weitergegeben? Das Böse. Nun, was offensichtlich ist, da wo Menschen das Erbguthaben von Vater und Mutter, da erben sie das auch. Aber bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes war das eben nicht so. Jetzt muss man natürlich nicht theoretisieren, die Frau überträgt das nicht, das kommt nur durch den Mann. Aber wäre gar nicht unmöglich, nur kann man das nicht, ist es schwierig, das zu beweisen. Ja? Aber man kann es nicht einfach so als eine fertige Tatsache hinstellen. Aber wäre durchaus denkbar. Auf jeden Fall, Maria selber war eine Sünderin. Und die katholische Lehre, dass sie sündlos war, das ist eine menschliche Irrlehre. Aber die Bibel lehrt ganz klar, dass der Sohn Gottes eben vollkommen war und keine Sünde in sich hatte. Als Menschensohn. Also gut, sehr schön, im Psalm 8, der leidende Messias ist derselbe wie der herrschende Messias. Und was uns eigentlich auch da klar gemacht wird, zuerst musste er leiden und dann sollte er herrschen. Also in dieser Reihenfolge. Dazu können wir mal aufschlagen, 1. Petrus 1. Es geht hier um die Propheten, die von dem kommenden Erlöser im Alten Testament prophezeit haben. Und das war nicht immer so ganz einfach für diese Propheten selbst, weil sie gar nicht alles verstanden, was ihnen da mitgeteilt wurde. Liest jemand vor, 1. Petrus 1, Verse 9 bis 12.
Und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren.
Die Propheten haben nachgeforscht, die eben über den kommenden Christus, den Messias, gesprochen haben. Und sie wollten wissen, ja, auf welche Zeit oder auf welche Zeitpunkte bezieht sich das? Ich meine, im Psalm 8 konnte sich David fragen, ja, der Menschensohn für kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Wann soll das geschehen? Und dann soll ihm alles unter die Füße gestellt werden, er soll als Herrscher eingesetzt werden. Wann wird er dann herrschen? Nun, wir sehen, da sind ja mindestens schon mal 2000 Jahre dazwischen etwa, ja? Das war also nicht so klar. Wie ist das genau? Wann ist was? Und wann kommt das andere? Aber interessant ist, wie Petrus hier bezeugt, sie haben, der Geist Gottes hat hingedeutet auf die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach. Also zuerst Leiden und dann die Herrlichkeit. Und das kann man schon aus dem Alten Testament ableiten. Man sieht das zum Beispiel auch in Jesaja 53. Da werden die Leiden des Messias beschrieben. Und dann wird klar, dass er wieder leben wird. Und dann wird Gott ihm die Beute und die Herrschaft übergeben am Schluss von Jesaja 53. Und auch dort wird klar, zuerst leiden, dann herrschen. Und daraus leitet übrigens das Neue Testament einen ganz wesentlichen Grundsatz ab, auch für die Christen, für die, die Christus nachfolgen. Und zwar in Apostelgeschichte 14. Paulus hat auf der ersten Missionsreise verschiedene Gemeinden gegründet. Und dann ging er nochmals zurück, besuchte sie, um sie im Glauben, diese Jungbekehrten, zu befestigen. Und da wird uns so die Spitzenaussage seiner Belehrung ganz kurz zusammengefasst in Apostelgeschichte 14, Vers 22. Kann das bitte jemand lesen?
Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen.
Jawohl. Also zuerst viele Not, Trübsal, und später kommt das Reich Gottes, die Königsherrschaft. Und so ist also das Prinzip, Christen haben keine Verheißung, dass sie ein einfaches Leben haben sollten. Und sie haben keine Verheißung, dass es nicht durch Krankheit geht und durch Leid. Aber sie wissen, danach kommt die Herrlichkeit. Genauso wie der Herr Jesus gekommen ist und zuerst gelitten hat, und dann ist er in die Herrlichkeit eingegangen. Das ist ein Grundsatz. Und darum merkt man auch, wie übel das ist, wenn es heute Prediger gibt, die sprechen, eigentlich sollte man nicht mehr krank werden als Christ, man muss einfach den Sieg Christi in Anspruch nehmen, man sollte auch nicht arm sein. Wer arm ist als Christ, der hat nicht den Glauben auf die Verheißungen Gottes gesetzt. Das ist alles ein Unsinn. Es ist nicht so, dass die Bibel sagt, es ist nicht möglich, dass Christen reich werden. Aber wir haben keine Verheißung dazu. Das ist der Punkt. Und darum ist diese Lehre so übel. Es kann auch sein, dass jemand, es gibt Leute, die haben ein ganzes Leben fast nie gesundheitliche Probleme gehabt. Und fragt sich, warum die und ich nicht oder so. Das ist Gottes Souveränität. Aber man kann nicht sagen, wir hätten irgendwie einen Anspruch auf Gesundheit. Wenn uns das Gott trotzdem gibt, dann sollen wir ihm danken. Ja, also gehen wir zurück zu Psalm 8. Zuerst leiden und dann herrschen. Jetzt kann jemand nochmals lesen, Verse 7 bis zum Schluss.
Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes. Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.
Ja, hier wird nun das tausendjährige Friedensreich beschrieben. Der Jesus wird ein zweites Mal kommen und als Richter der Welt und wird dann von Jerusalem aus eine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit über die ganze Erde aufrichten. Und das wird hier eben beschrieben, wie er die ganze Erde beherrschen wird. Und merken wir in der Formulierung hier eine Anspielung auf den Schöpfungsbericht? Ja oder nicht? Und zwar welche Stelle? Also die Frage war ja suggestiv, aber die zweite Frage, wo im Schöpfungsbericht?
Herrscher über die Werke deiner Hände.
Ja, wo finden wir das im Schöpfungsbericht?
Gerade nach der Erschaffung des Menschen, ich müsste
gucken. Ja, genau, schlagen wir das auf. 1. Mose 1, Vers 26, die Erschaffung des Menschen. Liest jemand vor, und zwar bis 28.
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen.
Der Mensch, Adam, ja, für Menschen ist hier das Wort Adam. Der Mensch wurde eingesetzt als Herrscher über den Planeten. Aber nicht, übrigens nicht als Zerstörer. Denn der Ausdruck eben hier von herrscht über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels, das beinhaltet nicht ein tyrannisches Herrschen, sondern eben ein wohlbedachtes Führen und Leiten. Aber das war Satan, ein Dorn im Auge. Und deshalb finden wir dann schon in Kapitel 3 des ersten Buches Mose die Versuchungsgeschichte, wie Satan, die Schlange, den ersten Menschen, Mann und Frau, zu Fall bringt. Und so kommt der Mensch unter die Herrschaft Satans. Und so hat der Mensch eben seine ursprüngliche Position verloren. Und darin sehen wir auch die ganze Problematik, dass der Mensch offensichtlich Mühe hat, mit der Erde in einer richtigen Weise umzugehen. Ja, und die Erde und alle Ressourcen zu verwalten, weil der Mensch unter der Macht Satans steht. Und so nennt der Herr Jesus den Satan den Fürst dieser Welt. Dieser Ausdruck kommt vor, zum Beispiel in Johannes 12, Vers 31, für die müssen das nicht unbedingt aufschlagen, für die das aufschreiben wollen. Er ist der Fürst dieser Welt. Und als der Herr Jesus in diese Welt kam, als Menschensohn, in der Versuchungsgeschichte hat Satan ein Angebot gemacht. Er soll vor ihm niederknien, ihn anbeten, und dann würde er ihm... Ja, schlagen wir auf. Matthäus 4. Vers 8. Soll noch jemand lesen, bitte?
Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst.
Ja, noch weiter, Vers 10.
Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.
Ja, also er erhebt hier Anspruch, eben Herrscher zu sein über die ganze Erde. Ja, er ist der Fürst dieser Welt, und sogar noch einen schrecklicheren Namen hat er in 2. Korinther 4,4, der Gott dieser Welt, der die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat.
Was steht da als Gott im Urtext?
Ja gut, das ist natürlich griechisch, Theos.
Theos.
Ja.
Ich habe noch mal eine Frage zum 1. Mose 26. 1. Mose
26. 1. Vers 26, ja.
Und Gott sprach, lass uns, wie steht es bei Ihnen?
Ja, das ist auch im Plural.
Plural ist Majestatis, ja.
Plural ist Majestatis. Das sagen gerne orthodoxe Juden.
Ah ja.
Oder sie sagen sogar, hier spreche Gott mit den Engeln zusammen. Aber das kann ja nicht sein, denn die Engel haben ja nicht den Menschen erschaffen. Lasst uns Menschen schaffen. Und das ist ein echtes Problem. Man möchte das mit Pluralis Majestatis erklären. Also das ist, für die, die das nicht wissen, was das heißt, das ist das, was der Papst macht, wenn er sagt, wir haben beschlossen. Und dabei hat er beschlossen. Ja, aber den kann man im Althebräischen nicht nachweisen, diesen Gebrauch. Die Wir-Form Würdeform für die Einzahl.
Aber ist das nicht die Trinität?
Ja, natürlich, das bleibt nur noch übrig. Denn die Bibel, auch im Alten Testament, bezeugt, dass es gibt nur einen Gott. Aber in der Gottheit sind wirklich drei Personen zu unterscheiden. Und so spricht eben der dreieine Gott hier. Lasst uns Menschen schaffen in unserem Bild. Übrigens auch in unserem Bild. Dann wären wir im Bild der Engel auch noch geschaffen. Komisch, ja?
Also der war Gott. Vater, Gott, Sohn.
Und Gott, der Heilige Geist. Ganz genau. Also, jetzt haben wir gesehen, der Satan ist zum Herrscher geworden über diese Erde. Und nun ist der Herr Jesus gekommen, um zu leiden. Aber er wird wiederkommen. Und dann, bei seiner Wiederkunft, wird er was machen mit Satan? Ja, er wird ihn in den Abyssus, in den Abgrund werfen. für 1000 Jahre und dann wird der Herr Jesus die Herrschaft über die Erde antreten. Und das, diese Herrschaft wird eben hier beschrieben. Das, was der ursprüngliche Mensch, Adam, hätte tun sollen, es aber verloren hat, indem er ein Enosch geworden ist, das soll eben der Ben-Adam, der Menschensohn, einmal übernehmen. Aber das nur auf der Grundlage, dass er für kurze Zeit in den Tod gegangen ist. Sein Erlösungswerk am Kreuz ist die Grundlage, damit eben einmal dieses Friedensreich, wo Satan keine Rolle mehr spielen kann, kommen wird. Und so sehen wir, indem der Herr Jesus in den Tod gegangen ist, hat er gerade Satan besiegt. Das war der gewaltigste Sieg aller Zeiten. Hebräer 2, Vers 14. Das sollten wir noch vor der Pause jetzt reinbringen. Hebräer 2, Vers 14. Liest das jemand vor?
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel.
Vers 15.
Und um alle zu befreien, die durch Tod das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.
Ja. Also der Jesus hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Das wird übrigens ganz eindrücklich illustriert in der Besiegung Goliaths. David schlägt Goliath, aber er tötet ihn nicht mit dem Stein. Ja, er schießt zuerst den Stein, Goliath fällt. Da ist er einfach bewusstlos. Aber wie tötet er ihn? Mit seinem Schwert. Mit welchem Schwert? Mit Goliaths Schwert. Also er nimmt das Schwert, das Symbol des Todes, von Goliath und erschlägt Goliath. Durch den Tod, den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte, das ist den Teufel. Und alle die Befreite, welche das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen waren. Israel war ja wie gebannt vor diesem Goliath. In ständiger Angst. Und dann kam dieser David und hat ganz Israel aus dieser Todesangst vor diesem Goliath befreit. Also die Parallele ist da ganz eindrücklich. Und dieser David wird dann aber nicht der König. Sondern es kommt eine lange Zeit der Verfolgung und der Verwerfung. Und manche haben gewählt, mit David diese Verwerfung einzunehmen. Aber später wurde dann David der König, der anerkannt wurde von allen. Und so sehen wir auch bei David die Zeit, da der David verworfen war und ein Bild von dem verworfenen Messias, dem leidenden Messias, aber später sollte David herrschen. Und der Zusammenhang ist natürlich auch wieder dadurch gegeben, denn von diesem David sollte der Messias abstammen, als Sohn Davids, ja? Und die Parallele ist eben so, David musste auch eine Zeit des Leidens durchmachen und dann kam die Zeit des Herrschens. Ja, also jetzt ist Kuchenzeit. Wir haben noch gar nichts gesagt über Vers 3. Psalm 8, Vers 3. Wer liest das vor?
Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, und um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen.
Ja, man kann übersetzen, hast du Macht gegründet oder auch Lob gegründet. Wörtlich hebräisch Oz heißt Stärke, aber wir verstehen diesen Ausdruck, wenn jetzt zum Beispiel im Psalm 150 heißt, Psalm 150, Vers 2, lobet ihn wegen seiner Machttaten, lobet ihn nach der Fülle seiner Größe. Also das Lob drückt aus, wie mächtig Gott ist. Das Lob drückt aus, wie groß Gott ist. Und so kann man das zusammenziehen, hast du Macht gegründet. Das heißt eben das Lob, das von der Macht und der Größe Gottes spricht. Dieser Vers wird im Neuen Testament zitiert. Weiß jemand gerade wo? Ja, ich höre das, Matthäus 21.
16.
Ja. Und zwar sind wir hier am Montag vor der Kreuzigung. Ach, genaue Chronologie der letzten Woche, der Leidenswoche. Liest jemand Matthäus 21, Vers 12? Und folgende.
Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien, übernachtete dort.
Also wir haben hier die Tempelreinigung vor uns, und zwar die zweite. Die erste Tempelreinigung fand statt ganz am Anfang des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Die wird beschrieben in Johannes 2. Aber hier ist es die letzte, die zweite Tempelreinigung in der Leidenswoche. Und zwar nur im Markus-Evangelium hat man die ganz genauen Angaben zur Chronologie. In Matthäus ist das nicht klar, ob das jetzt am gleichen Tag war oder später, als der Einzug nach Jerusalem, der in den Versen davor beschrieben wird. Es heißt einfach im Anschluss: Und Jesus trat in den Tempel. Aber in Markus werden die genauen Zeitangaben hinzugefügt, und so kann man eine ganz strikte Chronologie dieser Tage erstellen. Das Erstaunliche ist auch, dass diese Ereignisse an all den Tagen ab dem Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag, dass es wunderschön übereinstimmt mit den Psalmen, mit den Tagespsalmen im Judentum. Denn für jeden Tag der Woche ist ein bestimmter Psalm festgelegt. Also für jede Woche dann wieder derselbe. Zum Beispiel Psalm 24 wurde im Tempel immer am Sonntag gesungen. Und so weiter. Und wenn man diese Psalmen, diese ausgewählten Psalmen anschaut, vergleicht mit den Tagen der Leidenswoche, dann fällt auf, dass die immer genau passen zu dem Thema, was in jedem Tag geschehen ist. Ich glaube, Psalm 24 sagt: Ihr Tore Jerusalems, öffnet euch, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Und am Sonntag zog der König ein nach Jerusalem, am Palmsonntag. Und so geht es durch die ganze Woche hindurch. Also hier sind wir am Montag. Und an jedem Tag geschehen ganz, ganz ausgesprochen wichtige Dinge. Man kann übrigens abmessen, wie wichtig diese letzte Woche ist, an der Tatsache, wie viel Raum diese letzte Woche einnimmt in den Evangelien. Ich habe mal ausgezählt, und da habe ich gemerkt, über 30% des Textes der Evangelien beschäftigen sich mit der letzten Woche. Ja, also wenn man sagt, die Evangelien sind eine Biografie des Lebens des Herrn Jesus, muss man sich im Klaren sein, dass sie total fokalisiert sind auf die letzte Woche. Und nun diese Tempelreinigung, da, die war ganz wichtig aus dem Grund. Am Sonntag, am Tag davor, kommt der König nach Jerusalem. Die ganze Volksmenge begrüßt ihn frenetisch mit dem Gruß aus Psalm 118. Baruch haba b'shem Adonai. Gepriesen oder willkommen seid ihr da, kommt im Namen des Herrn. Das war der Gruß, den man sagen sollte, wenn der Messias einmal kommt, aus Psalm 118. Ich gebe die Stelle noch an, Psalm 118, Vers 26. Gesegnet, Baruch heißt gesegnet oder gepriesen. Aber die Wendung Baruch Haba, das ist ein fixer Ausdruck im Hebräischen, das heißt willkommen. Also wenn man auf Besuch geht zu jemandem in Israel, dann wird man begrüßt an der Türe mit Baruch Haba. Oder wenn es mehr ist als einer, Bruchim Habaim. Gesegnet die Kommenden. Das heißt willkommen. Baruch Haba b'shem Adonai heißt willkommen ist der Messias, der kommt im Namen des Herrn. Es wird dann deutlich in Markus, in der Parallelstelle, beim Einzug nach Jerusalem. Es war schon Abend, es war schon spät. Der Herr Jesus schaut sich noch im ganzen Tempel herum und dann geht er hinüber zum Ölberg. Er hat sich einige Gedanken gemacht, wenn er da herumschaut. Aber es war nicht mehr die Zeit. Nächsten Morgen kommt er, schnurstracks geht der Herr da in die Verkaufshalle und treibt die Verkäufer hinaus. Also das hat der König jetzt eigentlich wäre das für den Sonntag schon fällig gewesen, aber es war schon spät und darum kommt das für den nächsten Tag. Und wo haben diese Wechsler und Händler ihren Job ausgeübt? Wo im Tempel?
In der Halle.
Ja, und noch genauer?
In Halle Salomos.
Nein? Ja, aber welche Säulenhalle? Es gibt so viele. Es gab so viele, meine ich.
Hinter der schönen Pforte.
Ja, und die heißt?
Das ist die königliche.
Die königliche Säulenhalle. Also das ist nicht die gleiche wie die Halle Salomons.
Nee.
Die Salomonshalle. Die Salomonshalle ist der Ostmauer entlang gebaut, aber die königliche Säulenhalle, das war eine Basilika am Südende des Tempelplatzes. Über die ganze Länge, ganze Breite des Tempelplatzes hinweg. Eine Basilika, das Wort sagt ja, das kommt ja von Basileus, das ist eben eine königliche Halle. In der alten Welt, was war die Funktion der Basilika? Zwei Funktionen.
Markt
und?
Gericht.
Und Gericht, ja. Was sagst du?
Ich dachte auch öffentliche Reden teilweise.
Ja, das passt natürlich genau da hinein. Es ist eine öffentliche Halle, aber speziell für Markt und Gericht. Und natürlich auch, wenn in einer Stadt ein König auftrat, dann konnte er so seinen pompösen Auftritt eben in der Basilika vollführen. Und jetzt versteht man, das war ein pompöser Auftritt. Pompös in dem Sinn, mit Ehrfurcht gesagt, eine Demonstration der Macht. Der Messias kommt in die königliche Säulenhalle und treibt alle Händler hinaus, obwohl die ja die Erlaubnis hatten vom hohen Priester, vom Sanhedrin, also dem obersten Gericht. Das heißt, dieser Mann aus Nazareth stellt sich im Gegensatz zum obersten Gerichtshof Israels und sogar zum hohen Priester. Das müsste eigentlich den Tod bedeuten, außer dieser Mann hat eine höhere Position als der hohe Priester und als der Sanhedrin. Das heißt, durch diese Handlung konnte niemand mehr neutral bleiben. Das zwang den Sanhedrin zu einer Entscheidung, entweder ist der Mann der Messias oder dann ist er des Todes. Darum, das war also eine ganz entscheidende Sache. Übrigens, bei der ersten Tempelreinigung hat der Herr Jesus gesagt, er hat nicht den gleichen Vorwurf gemacht. Er hat gesagt, machet nicht das Haus meines Vaters. Nein, eben nicht. Oh nein, viel schöner Ausdruck. Zu einem Kaufhaus. Und das ist ja schon ein Unterschied. Nicht jedes Kaufhaus ist eine Räuberhalle. Ja? Räuberhöhle. Manchmal schon, aber nicht unbedingt. Ja, hier liest jemand Johannes 2, Vers 16.
Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus.
Ja, Kaufhaus. Und jetzt ist es manchmal eben sehr nützlich, wenn man das zurück übersetzt auf Hebräisch. Das Kaufhaus, Hebräisch, Chanut. Und genau das ist der Ausdruck im Talmud für die königliche Säulenhalle. Die wird Chanut genannt. Das war das Kaufhaus. Denn dort hat man Opfer verkauft. Nicht nur dort, man konnte auch auf dem Ölberg Opfertiere kaufen. Das war ja praktisch, wenn man, sagen wir, von Nazareth her kam, mit einem Stier den ganzen Weg zu machen. Das ist ein bisschen kompliziert, ja? Kauft man besser einen Stier auf dem Ölberg. Aber was der Herr sagt, nicht hier im Tempel. Denn das war ja im Bereich des Vorhofs der Heiden, wo Heiden, die den wahren Gott kennenlernen wollten, beten sollten. Und da braucht es andächtige Ruhe und nicht dieses Geschrei von diesen Händlern. Also der Herr sagt, das geht nicht im Tempel. Es ist nicht grundsätzlich gegen den Verkauf, wenn der mit guten, mit richtigen Mitteln geschieht. Aber der Tempel ist kein Chanut, kein Kaufhaus. Aber jetzt, 3 Jahre später, ist der Vorwurf viel schlimmer. Er sagt, er spricht hier von einer Räuberhöhle. Und das wissen wir auch aus der rabbinischen Literatur. Da gibt es Klagen, dass eben völlig überrissene Preise auf die Opfer gesetzt wurden. Also man hat nicht nur einfach eine Dienstleistung angeboten, die an sich nicht falsch gewesen wäre, einfach nicht im Tempel und außerhalb des Tempelbezirks. Aber wenn man versucht, auf diese Weise, in ungerechte Weise Geld zu machen, das hat der Herr hier verurteilt. Also, es geht noch weiter. Nicht nur, das ist nicht der Platz, obwohl der Sanhedrin das erlaubt hat und so wollte, sondern viel mehr, das ist vollkommen korrupt, was hier geschieht. Und damit war natürlich das oberste Gericht auch in ihrer moralischen Integrität in Frage gestellt. Aber das Ganze ist natürlich noch dramatischer. Da kommen viele Blinde und Lahme und der Herr heilt sie. Ja, aber das ist ja genau das, was vom Messias vorausgesagt wurde in Jesaja. Schlagen wir mal auf. Jesaja 35. Da geht es um das Kommen Gottes in diese Welt. Jesaja 35, Vers 4. Und nun liest jemand Vers 5. Sagen wir 4 und 5.
Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen.
Und er wird bestätigt durch diese Heilungen, dass er der Messias ist. Gott kommt, einerseits wird er hier vorgestellt als der Richter, Rache kommt, die Vergeltung kommt, aber auch als Retter, er selbst kommt und wird euch retten. Das wird immer schwieriger für den Sanhedrin, ja? Die Zeichen sind auch noch gleich mitgeliefert. Und nun werden sie aber, was jetzt wirklich ärgert, das sind diese kleinen Kinder. Kinder im Tempel, die schreien, Hoshi'anna, Leven David. Also, gib doch Rettung. Hoshi'anna, das ist ein Hilferuf an Gott gerichtet. Gib doch Hilfe oder Rettung dem Sohn Davids, also dem Messias. Die Kinder im Tempel bezeichnen Jesus Christus als den König in der königlichen Säulenhalle. Ja, das gibt ihm die Pointe. Übrigens, das Hoshi'anna, will ich schon zeigen, wo das vorkommt, Psalm 118. Ja, merken wir, das hängt alles zusammen mit dem Einzug nach Jerusalem. Da haben sie gesagt, aus Psalm 118, gepriesen sei der kommt im Namen des Herrn. Und da haben wir gleich auch diesen Vers. Liest jemand? 25 und 26.
Ach, Herr, hilf doch.
Doch, der Vers davor.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Ach, Herr, hilf doch. Ach, Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei der, da kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet.
Jawohl. Ja, also, da Vers 25. Ach, Herr, hilf doch. Das ist auf Hebräisch. Anna Adonai Hoshi Anna. Anna Adonai Hatzlich Anna. Merkt man, es klingt fast gleich. Eben, rette uns, gib Wohlfahrt, Hoshi Anna, Hatzlich Anna. Das ist der messianische Hilferuf nach Gott. Und dann kommt dieser Willkommensgruß, Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann wird gesagt, wir haben euch gesegnet vom Haus des Herrn aus, vom Tempel. Und da sind wir jetzt im Tempel. Und da ist jetzt wieder dieser König, der am Tag zuvor begrüßt wurde als Messias, gepriesen sei, der da kommt. Und die hohen Priester ärgern sich jetzt über diese Kinder, die ihn preisen als den Messias, als den Sohn Davids. Und die rufen wieder dieses Wort, Hoshianna, Leven David. Sie wurden unwillig und sprachen, hörst du nicht, was die sagen? Und dann begründet der Herr Jesus, lest mal Psalm 8. Liest das nochmals jemand?
Ist Hoshianna, ist der gleich Hoshianna?
Ja, Hosianna ist einfach die griechische Aussprache von Hoshianna.
Also das ist Aramäisch. Aramäisch auch sagen Hoshianna.
Ja, aber das mit S, Hosianna, ohne Sch, ja, S, Hosianna, das ist die griechische Aussprache. Weil die Griechen, die haben im Alphabet kein Sch-Laut, nur S.
Also die Hebräischen können nicht Sch.
Die Hebräer schon.
Ja.
Auf Hebräisch sagen Hoshianna. Aber Griechen können das nicht. Und im Neuen Testament, das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben. Und darum muss man das hebräische Hoshianna auf Griechisch schreiben. Und dann gibt es eben ein S für Sch. Hosianna.
Die Aramäer benutzen Hoshianna.
Ja, aber das ist ganz nah beim Hebräischen. Ja, ja.
Ist der gleiche, oder?
Ja, das ist ganz nah das Gleiche. Mhm. Ja, das ist auch das Problem bei anderen Ausdrücken. Zum Beispiel der Schrei des Herrn am Kreuz auf Aramäisch. Eli, Eli. Ja, aber in der griechischen Bibel steht Lama Sabachthani. Sabachthani lesen viele. Aber das heißt eigentlich auf Aramäisch ausgesprochen ist es Shabachthani. Und das ist das CH, das Chi ist im Griechischen als K ausgesprochen worden. Nicht als wie das Schweizerdeutsche Chuchichasti, ja? Sondern K. Also das gibt schon mal Sabachthani. Man soll nicht sagen Sabachthani, Sabachthani. Aber das S steht eben für den Sch-Laut. Und darum war die Aussprache ist Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, also das einfach zur Erklärung, warum diese Unterschiede, Hosianna, Hoshianna, das ist das Gleiche, nur unterschiedlich ausgesprochen. Und jetzt, wie antwortet der Herr Jesus eben auf diesen Vorwurf? Liest jemand Matthäus 21, 16 in der Mitte?
Ihr habt ja nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet.
Ja, also es ist... Ja, das ist
vom Psalm 8.
Jawohl, und es ist ein Vorwurf. Habt ihr nie die Bibel gelesen? Ihr regt euch so auf. Das ist genau das, was von dem Messias gesagt wird im Psalm 8. Also ihr habt Schlag auf Schlag einen Hinweis bekommen, das ist der Messias. Also eben schon dieses Zusammentreffen. Er kommt vom Ölberg am Palmsonntag. Und genau an dem Tag singt der Priesterchor, Psalm 24, ihr Tore öffnet, hebet eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Oh, ausgerechnet an dem Tag, wo das geschieht. Singen die das noch im Tempel, ja? Am nächsten Tag kommt er und reinigt die Basilika und gleichzeitig kommen da Lahme und Blinde, die werden gar noch geheilt. Dann kommt noch diese Kinderschar, die war ja auch nicht organisiert. Aber die kommen genau im richtigen Moment, die Kinder. Und schreien, wie das Kinder machen. Ja, das heißt nicht, die sagen. Die schrien. Das war wirklich ein kindliches Schreien, aber aus dem Glauben heraus, die haben den Messias erkannt. Und die Großen, die Führer, lehnen ihn ab. Und so konnte der Herr einfach noch den Hinweis machen auf Psalm 8. Und dann heißt es, und er verließ sie und ging weg. Das zeigt eine innere Erregung des Herrn über diese Verstocktheit. Aber am nächsten Tag kommt er wieder. Und eben jeder Tag ist ein Volltreffer. Und immer was der Priesterchor singt, ist dann der Kommentar zu dem, was an dem jeweiligen Tag geschehen ist, bis dann eben zur Kreuzigung und Auferstehung. Ja?
Wie hingen die Tage mit dem Psalmen zusammen? Psalm 24 war Sonntag und 8 war Montag?
Nein. Das waren andere Psalmen. Aber vielleicht müssen wir dafür mal extra Zeit nehmen, um diese Psalmen, das können wir auch im Rahmen der messianischen Psalmen mal genau anschauen. Das würde sich lohnen. Und dann vielleicht auch noch gleichzeitig die Übereinstimmung mit den Schöpfungstagen. Ja, es stimmt nämlich mit jedem Schöpfungstag überein. Ja, der erste Schöpfungstag ist welcher Wochentag? Der Sonntag. Und was geschieht dort am Sonntag? Am ersten Tag? Das Licht kommt in die Finsternis. Ja? Und der Herr Jesus kommt vom Ölberg her, von Osten, in diese Stadt der Finsternis, wo die Führer den Messias hassen und ablehnen, kommt er hinein. Ja? Das Licht von Osten her kommt in die Finsternis hinein. Und am siebten Tag, am fünften Tag, am Freitag, nur so andeutungsweise einfach, damit man sich da freuen kann auf diese
Session.
Auf diese Session, genau. Am sechsten Tag, am Freitag, da wird der Mensch erschaffen. Und zwar erklärt das Neue Testament, dass der Ausführende in der Schöpfung war der Sohn Gottes. Das heißt, der Sohn Gottes haucht den Odem des Lebens in Adam, der aus Erdboden gebildet wird, hinein. Und er wurde eine lebendige Seele. Und was ist am Freitag geschehen?
Hat man ihn umgebracht.
Die Söhne Adams ermorden den Sohn Gottes. Das ist dramatisch, diese Gegenüberstellung. Und so ist das mit jedem Schöpfungstag und eben mit all diesen Tagespsalmen der Woche.
Hat das mit der Auferstehung zu tun? Weil am dritten Tag ist ja dann der Herr auferstanden. War ja wieder ein Sonntag.
Ja, das war wieder Sonntag. Und was ist da geschehen? Ja,
ich meine es mit der Weltschöpfung. Sonntag kam das Licht in die Welt.
Ja. Und an der Auferstehung kam, wie Paulus das beschreibt, in 2. Timotheus 1, dass er Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Da kam das Leben in diese Welt. Und der Jesus kommt dann am Abend, als die Jünger in einem Raum beieinander waren, die Türen verschlossen, kommt er trotz der verschlossenen Türe in ihre Mitte und sagt Shalom Alechem, Friede euch. Und an diesem Tag hat der Chor gesungen, ihr Tore, öffnet euch, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Und der König der Herrlichkeit kommt in die Mitte der Jünger, obwohl die Türen verschlossen sind. Also es ist, die Parallelen sind überall da, es geht auf bis zum Letzten. Ja gut, jetzt Psalm 8, noch abschließend. Vers 1 ist einfach, oder der Vers 2, je nach Zählung, beschreibt einfach die Herrschaft Gottes im tausendjährigen Reich. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gestellt hast über die Himmel. Das ist quasi wie ein Refrain. Denn das wird dann so nochmals wiederholt in Vers 9. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Refrain ist ein Lob über Gottes Herrschaft im tausendjährigen Reich. Und dann wird eben erklärt, wie die Kinder die Feinde zum Schweigen gebracht haben. Das ist ja genau geschehen an diesem Montag. Der hohe Priester, die führenden Priester und die Schriftgelehrten wurden zum Schweigen gebracht durch die Kinder, die eben Gott loben. Und dann fragt sich der Psalmist, aber wenn ich so das ganze Weltall anschaue, so klein ist der Mensch, wie geht es, dass Gott an ihn denkt? Und dann auch der Menschensohn, der hat sich so tief erniedrigt. Ja, für kurze Zeit sogar tiefer als die Engel, wegen dem Tod. Aber, dann erklärt der Psalmist, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Das ist die Antwort auf seine Erniedrigung. Und darum wird der Herr Jesus in der Zukunft über die ganze Erde herrschen und wird diesen Auftrag, diesen Herrscherauftrag, den Adam bekommen hatte, aber sehr schnell wieder verloren hatte, an Satan verloren hat, diesen Auftrag wird dann der Sohn des Menschen, der Ben-Adam, in der Zukunft im Reich, im tausendjährigen Reich eben erfüllen. Das ist der Gedankengang des Psalmes. Ja, gibt es noch eine Frage bis dahin?
In der Textvariante steht wie in Vers 3, wo es da heißt, hast du Macht gegründet?
Ja.
Oder hast du die Grundmauern einer Festung gelegt? Würdest du das auch so sehen oder ist das lieber...
Nein, das ist natürlich aus dem Grund, Oz, Stärke, hat diesen Übersetzer daran erinnert, ja, eine Festung ist ja auch ein starkes Gebäude. Und das Ausdruck gründen ist eben effektiv das Wort Yassad für die Grundlage legen, zu einem Gebäude oder was auch immer. Und das hat ihn dazu verleitet, eben zu denken, könnte man da eine Festung denken. Aber der Kommentar des Heiligen Geistes im Neuen Testament macht auch da wieder klar, was, worauf hingezielt wird. Es ist ja so, Wörter haben oft eine Bedeutungsbreite. Aber es ist nicht so, dass alle Bedeutungsmöglichkeiten dann richtig sind in einem bestimmten Textzusammenhang. Darum kommt es ja nie gut heraus, wenn jemand, der nicht Englisch kann, einen Englischbrief mit dem Diktionär übersetzt. Da können ganz böse Dinge geschehen, oder? Weil ein Wort bekommt dann eine Spezialbedeutung in einem bestimmten Zusammenhang. Und so ist eben hier die Bedeutung ganz klar auf das Lob hin. Und das wird bestätigt zusätzlich durch das Neue Testament. Ja, noch etwas?
Die Psalmen, die dann gesungen wurden am jeden Wochentag.
Ja.
Das hat ja nichts mit der Bibel zu tun oder mit dem Alten Testament oder mit dem, wie Gott das vorgeschrieben hat. Die jüdische Liturgie, das ist ja auch ganz viel Menschenwerk bei.
Ja, es ist aber so, der Misto ist also nicht im Alten Testament vorgeschrieben, ist übrigens auch noch in den heutigen Siturim, so nennt man die Gebetsbücher im Judentum, da sind diese Tagespsalmen auch so drin. Aber das findet man bereits in der Septuaginta. Die Septuaginta ist die älteste Übersetzung des Alten Testaments, und zwar auf Griechisch. Die wurde im 3. Jahrhundert vor Christus übersetzt. Und das war dann auch die Bibel, die Apostel benutzt haben, wenn sie auf Griechisch gepredigt haben. Darum sind viele Verse aus dem Alten Testament, die sind im Neuen Testament mit der Septuaginta zitiert. Nicht immer, aber oft. Und in der Septuaginta, im Psalm 24, steht in der Überschrift für den ersten Wochentag. Und das findet man auch bei anderen solchen Psalmen. Das zeigt also, dieser Gebrauch geht jedenfalls zurück bis in vorchristliche Zeit. Und einfach das Erstaunliche ist, dass aber Gott die letzte Woche seines Sohnes auf dieser Erde genau so geführt hat, dass diese Psalmen eben so berücksichtigt wurden. Und damit will ich also nicht sagen, dass das war irgendwie inspiriert, dass die Psalmen so und so sein sollten, aber es war doch von Gott anerkannt. Und wurde so eben benutzt, um zu seinem Volk zu sprechen. Auf diese Weise konnten sie es verstehen. Und das sieht man übrigens auch bis heute. Zum Beispiel immer wieder sind genau am Purimfest ganz entscheidende Dinge geschehen, auch in der jüngsten Geschichte. Nur so als Beispiel. Und da kann man sich fragen, ja, aber ist das irgendwie Zufall? Nein, es ist kein Zufall, denn das hat genau, so hat das Volk Israel das ganz genau verstanden, was Gott eben ihnen sagen wollte. Und das wurde dann auch klar. Zum Beispiel, die Juden oder im Golfkrieg, im ersten Golfkrieg 1991, da hörte der Krieg auf am 27. und 28. Februar. Das waren genau die zwei Tage von Purim. Und an diesen zwei Tagen zogen die Alliierten nach Kuwait City ein, da war alles vorbei. Und die Raketen von Saddam Hussein waren gestoppt. Ja, aber das hat man sehr gut verstanden, denn das Purim-Fest ist das Fest, das Gott sein Volk bewahrt hat vor den Feinden und ihnen in seiner Gnade das Überleben ermöglicht hat. Und so hat man das in Israel natürlich verstanden. Warum Purim-Fest hören diese Raketenbedrohung aus dem Irak auf? Und es waren genau 39 Raketen. Und in Israel hat man sofort gedacht, 39. Das ist ja wie in der Tora, 40 Schläge weniger einen. Das war die höchste Zahl, wie jemand geschlagen wird. Und so hat man diese Zahl 39 hat sofort die Assoziation gegeben, das sind die Schläge Gottes. Und man hat auch realisiert, am meisten war Tel Aviv, die gottlose Stadt des Vergnügens, betroffen. Und so auf diese Weise spricht Gott, dass sein Volk auch versteht. Das ist Gottes Herablassung, wenn er eben so spricht, dass man es auch verstehen kann. Ja, noch etwas?
Vielleicht eine Anmerkung da, was man vorher gehört hat, im Tempelreinigung ist traten Lahme und Blinde zu ihm. Das war ja auch die Antwort, wo Jesus im Johannes den Täufer gegeben hat.
Ja, genau.
Ins Gefängnis, wo er Frage hat lassen, bist du der oder sollen wir auf einen anderen warten? Normalerweise hat man erwartet, heute sagt, ja, ich bin es. Und er hat eben das nicht gesagt, sondern hat gesagt, ja, was hört ihr? Lahme und Blinde springen und den Arm wird das Evangelium verkündigen. Da haben die Aussender was damit anfangen können, denke
ja, ich. Und so hat er eben die messianischen Zeichen genommen als Bestätigung und die sollten für sich sprechen. Ja, genau. Noch etwas anderes?
Wir hatten vorhin mal in der Pause nochmal über die Jungfrauengeburt gesprochen und da kam man irgendwie auf den Gedanken, man kann nicht einfach nur die Chromosomen zusammenzählen und das ist dann der Mensch, sondern der Mensch ist sozusagen mehr als die Summe seiner Gene. Würdest du das auch so sehen? Dass da der Odem des Lebens, der Geist des Menschen noch da ist?
Ja, es ist nämlich so, das ist ja noch nicht so lange her, dass man plötzlich in den Medien gelesen hat, jetzt ist das ganze Genom, das ganze Erbgut ist jetzt entschlüsselt. Und das war wieder so ein übler journalistischer Spruch, so hochmütig. Denn was hat man da entschlüsselt? Jetzt wusste man genau, welche Moleküle, in welcher Reihenfolge das ganze DNS-Molekül ausmachen. Aber was jetzt die einzelnen Bausteine bedeuten, das weiß man immer noch nicht. Es ist nämlich so, wie wenn jemand jetzt, er hat die 22 Buchstaben auf Hebräisch hat er gelernt und jetzt kann er das Alte Testament lesen, aber versteht kein Wort. Ist etwa so. Oder ab und zu mal ein Wort. Denn von gewissen Stellen weiß man, was die bedeuten und was die für eine Auswirkung haben. Aber lange nicht, überhaupt nicht von dem ganzen DNS. Das ist nach wie vor ein Geheimnis. Und es ist auch ein Geheimnis, ob wirklich alles nur auf diesem DNS programmiert ist. Weil es ist ja so, dass das DNS von Affen und Menschen ist gar nicht so weit auseinander. Ja, aber wo ist dann der Platz, um den ganzen Sprachapparat und die Sprachsoftware zu programmieren? Es ist eben so, dass das Ganze wohl noch viel komplizierter ist, dass es eben nicht nur so programmiert ist, sondern dass auch interaktive Dinge eine Rolle spielen. Also eine Programmierung auf einer noch höheren Ebene. Zum Beispiel ein befruchtetes Ei im Reagenzglas. Was gibt das?
Ein Embryo.
Ja, aber es gibt nur einen Zellklumpen. Es gibt nie ein Baby. Und wenn es in der Gebärmutter ist, eingenistet, gibt es ein Baby. Dann stehen Arme, Beine. Und das entsteht im Reagenzglas nicht. Warum nicht? Also offensichtlich ist da auch noch eine Interaktivität zwischen Gebärmutter und dem Erbgut da drin, das zur richtigen Fortpflanzung führt. Und das sind Ebenen, die sind überhaupt noch nicht erforscht. Und das muss also nicht wundern, wenn plötzlich dann eine Entdeckung kommt, wo man sagen muss, das mit dem DNS, das ist, Das ist so die Basis, aber das Ganze ist noch viel komplizierter. Und auf höherer Ebene ist das eben nochmals programmiert.
Das wird der Mensch ja nie verstehen.
Ja, klar. So wie in der ganzen Schöpfung. Und da gibt es ein schönes Wort im Prediger. Damit können wir schließen. Prediger 8. Der weise Salomo sagt in Prediger 8, Vers 17. Da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, dass der Mensch das Werk nicht zu erfassen vermag, welches unter der Sonne geschieht, indem der Mensch sich abmüht, es zu suchen, aber es nicht erfasst. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint, vermag er es doch nicht zu erfassen. Ist doch wunderbar. Also, dann beten wir noch.